Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir stellen uns vor, wir sind in einem Gerichtsgebäude. Heute ist Gerichtstermin. Er muss als Zeuge aussagen, als Zeuge eines Banküberfalls. Da hätte er auch ehrlicherweise gut drauf verzichten können, direkt neben dem Angestellten am Tresen zu stehen, der die Pistole an die Schläfe gehalten bekommt und zu dem gesagt wird, Geld her. Aber es ist gut, dass er heute als Zeuge hier ist, weil so kann er dabei helfen, dass der Räuber seine gerechte Strafe bekommt. Nein, er ist als Zeuge nicht für die Verurteilung verantwortlich, aber er kann, indem er einfach das erzählt, was er gesehen und erlebt hat, seinen Beitrag leisten. Und auch in unserem Bibeltext von heute geht es um eine Gerichtsverhandlung, und zwar Paulus, der steht mal wieder vor Gericht, das tut er an mehreren Stellen in der Apostelgeschichte. Dieses Mal steht er vor dem römischen Statthalter Festus und gleichzeitig auch noch vor dem jüdischen König Agrippa. Jetzt kann man sich fragen, okay, wieso gibt es da einen römischen Verantwortlichen und einen jüdischen? Naja, die Römer haben das einfach so gemacht, solange es keine Probleme gab, durften die im Wesentlichen ihr Land selbst verwalten. Und sobald dann Probleme entstanden, waren sie da und haben dann übernommen. Und Paulus ist eigentlich, weil er römischer Bürger ist, bei diesem römischen Statthalter zum Verhör und der hat jetzt den jüdischen König mal eingeladen und jetzt könnte man erwarten, dass Paulus als Angeklagter sich doch verteidigt. Aber Paulus macht was ganz anderes, nämlich er gibt Zeugnis. Und zwar Zeugnis davon, was er erlebt hat. Statt sich zu verteidigen, statt die Möglichkeit zu nutzen, irgendwie zu sagen, warum er unschuldig ist, erzählt er von Jesus. Und das wollen wir einmal zusammen lesen. Apostelgeschichte 26. Die Rede geht noch ein bisschen länger, aber wir haben einen Abschnitt daraus gepickt. Paulus erzählt: In dieser Absicht reiste ich nach Damaskus. Ich hatte die Vollmacht und das Einverständnis der führenden Priester. Unterwegs, mein König, um die Mittagszeit, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten. Es war heller als der Glanz der Sonne und umstrahlte mich und meine Begleiter. Wir stürzten alle zu Boden. Da hörte ich eine Stimme, die auf Hebräisch zu mir sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du wehrst dich vergeblich gegen den Stock, der dich antreibt. Da fragte ich, wer bist du, Herr? Der Herr antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf, stell dich auf die Füße, denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu nehmen. Du sollst als Zeuge auftreten für das, was du heute gesehen hast. Und das, was ich dir noch zeigen werde. Ich schütze dich vor deinem Volk und vor den Menschen aus den anderen Völkern. Ich sende dich zu ihnen, damit du ihnen die Augen öffnest. Sie sollen sich aus der Finsternis zum Licht hinwenden und aus der Gewalt des Satans zu Gott. Durch den Glauben an mich sollen ihnen ihre Sünden vergeben werden und sie sollen ihren Anteil am Erbe der Heiligen erhalten. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du es uns gibst und wir bitten dich, dass du jetzt unsere Herzen aufmachst und unsere Gedanken lenkst, dass wir das, was du uns sagen willst, verstehen und dann auch leben. Amen. Ja, Paulus wird zum Zeugen berufen. Bei Paulus gibt es eine krasse Vorher-Nachher-Entwicklung. Wir haben diese Geschichte, von der er hier berichtet, eigentlich schon viel früher in der Apostelgeschichte gelesen, da wo er sie das erste Mal selbst erlebt. Und hier nutzt er sie, um davon zu erzählen, um Zeugnis zu geben. Ja, Paulus wurde vom Verfolger zum Verfolgten. Er stand im Dienst der jüdischen Obrigkeit des Hohen Priesters und ist nun im Dienst für Jesus als Christ unterwegs. Ja, er hatte eine gewaltige Gottesbegegnung. Man könnte sagen, Gott hat ihm seine Macht demonstriert. Das wird unter anderem an einem riesigen Licht deutlich, aber auch daran, dass er vom Pferd fällt. Er ist dann erstmal noch 3 Tage blind. Es ist eine wirklich gewaltige Begegnung. Das Wort, was hier benutzt wird, was irgendwie mit umstrahlen übersetzt wird, das kommt in der Bibel nur noch an einer einzigen weiteren Stelle vor. Und zwar bei den Hirten auf dem Feld von Bethlehem. Dort erscheinen ja auch Engel, erscheint eine große Macht, die die Hirten auch erstmal schockiert, die die Hirten blendet. Und ja, die Hirten, die erfahren auch in dieser Begegnung eine Berufung. Sie werden nämlich zu den ersten Zeugen. Die ersten Zeugen der Geburt des Retters. Und das ist doch spannend. Die Hirten auf der einen Seite als die ausgegrenzte Oberschicht und Paulus auf der anderen Seite als jemand, der zur geistlichen Elite damals gehörte. Beide Gruppen haben eine Gottesbegegnung und beide Gruppen werden zu Zeugen berufen. Ja, Jesus möchte die Gesamtheit der Gesellschaft. Jesus möchte alle gesellschaftlichen Gruppen erreichen, denn er braucht Zeugen für jeden. Und jeder mit seiner ganz eigenen Art wird andere Menschen erreichen. Das, was sie eint, ist, dass sie alle Zeugen sind. Ja, man könnte sagen, das Zeuge sein gehört zur DNA des Christentums mit dazu. Denn Glaube ist keine Privatsache. Natürlich ist es wichtig, dass ich auch mir Zeit mit meinem Herrn Jesus nehme. Aber diese Gottesbegegnung, die will nicht nur bei mir bleiben, sondern die will hinaus. Christ sein gehört in die Öffentlichkeit. Deshalb gibt es auch ein Bekenntnis. Deshalb haben wir Gottesdienste. Christ sein geht nur in der Öffentlichkeit, geht nur in Gemeinschaft. Ein Christ, der kein Zeuge ist, ist überhaupt kein Christ. Ja, wenn Jesus das Licht anzündet, dann gehört das auf den Leuchter. Dann hat es nicht unter den Karton oder wo auch immer hin gestellt zu werden, wo es keiner sieht. Ja, unser Auftrag besteht darin, zu leuchten, öffentlichkeitswirksam zu sein. Unser Auftrag besteht nicht darin, dass wir die Wirkung irgendwie beeinflussen könnten, aber unser Auftrag besteht im Leuchten. Was Gott mit diesem Leuchten dann macht, das liegt nicht in unserer Hand. Unser Zeugnis ist dabei ein doppeltes Zeugnis. Es gibt 2 Richtungen, in die wir Zeugnis geben. Einmal nach innen, also in die Gemeinschaft der Christen hinein. Das sind wir alle, wir gegenseitig. Das Zeugnis dient dazu, dass wir uns unserer Gemeinschaft versichern, dass wir uns gegenseitig stärken und ermutigen im Glauben. Deshalb ist es auch so cool, dass wir so einen Teil im Gottesdienst haben, wo die Möglichkeit ist, Zeugnis zu geben. Weil davon lebt christliche Gemeinschaft, dass wir uns über unsere Erfahrungen mit Gott austauschen. Und gerade dann, wenn mal jemand nicht so sehr viel mit Gott erlebt, ist es ermutigend zu hören von anderen, dass Gott heute noch wirkt. Ja, es ist die Vergewisserung, dass diese biblischen Geschichten nicht einfach irgendwann mal passiert sind und eigentlich keine Relevanz mehr für unser Leben haben. Nein, es ist das lebendige Zeugnis davon, dass Gott auch heute noch mitten unter uns wirkt. Und wir dürfen uns mitfreuen mit unseren Geschwistern, wenn sie etwas mit Gott erleben. Und deshalb seid ermutigt, diese Zeugniszeiten auch zu nutzen. Euch bewusst auch, ja, im Gottesdienst, im Lobpreis mal Gedanken zu machen, ja, wo habe ich denn eigentlich in der letzten Woche was mit Jesus erlebt? Und da denken wir jetzt vielleicht immer an große Sachen, aber Jesus ist ein Gott, vor allem auch für den Alltag. Es ist nichts zu klein an Erfahrung. Wir werden auch nachher noch das ganz praktisch machen, sodass, genau, aber da kommen wir später zu. Das war schon ein Spoiler, naja. Gut. 2. Dimension, nach außen. Ja, das Zeugnis ist nicht nur ein Zeugnis für unsere Gemeinschaft, für unsere internen Kreise. Nein, es ist ein Zeugnis für die Welt. Ein Zeugnis über das eigene Leben. Wo habe ich Veränderungen durch Jesus erlebt? Wie hat er mit mir angefangen? Das ist ja genau das, was Paulus hier erzählt. Paulus berichtet von den Veränderungen, die er in seinem Leben erlebt hat und wie das alles mit Jesus in seinem Leben angefangen hat. Und jeder hat da seine ganz eigene Geschichte und deshalb ist der Auftrag zwar der gleiche, aber jeder von uns ist an eine andere Stelle gestellt und kann dort auf seine Art Zeuge sein. Wir sind unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Berufen, mit unterschiedlichen Hobbys. Wir sind in unterschiedliche Beziehungen gestellt, unterschiedliche Freundschaften, unterschiedliche Familien. Ja, wir kommen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, Generationen, sogar aus unterschiedlichen Ländern. Wir sind eine vielfältige, bunte Familie und das ist gut so, weil Gott auf diese Art und Weise viele verschiedene Menschen erreichen kann. Es gehört also zur christlichen DNA dazu, Zeuge zu sein. Aber was soll ich denn eigentlich bezeugen? Gucken wir nochmal auf Paulus. Paulus macht den Herrschaftswechsel in seinem Leben zum Thema. Die eigene Veränderung wird erwähnt. Und das muss erstaunen. Wie kann das passieren, dass so eine 180-Grad-Wende bei jemandem möglich ist? Und Paulus bleibt nicht bei seiner Geschichte stehen und sagt irgendwie, wie toll er wäre. Nein, er weist auf Jesus hin. Jesus ist der Inhalt unseres Zeugnisses. Nicht unsere krasse Geschichte, sondern dass Jesus diese krasse Geschichte in unserem Leben schreibt. Dass es relevant ist und einen Unterschied macht, mit Jesus zu leben. Und dann kann ich auch Veränderung für andere in Aussicht stellen, da wo sie Veränderung nötig haben. Jesus gibt Paulus noch drei ganz konkrete Verkündigungsinhalte mit auf den Weg. Das erste, ich habe es hier nochmal gelb markiert, sie sollen sich aus der Finsternis zum Licht hinwenden und aus der Gewalt des Satans zu Gott. Ja, Paulus soll von der Realität des Bösen reden. Es gibt das Böse in dieser Welt. Es gibt ein Nicht-bei-Gott-Sein. Man kann im Dunkeln bleiben, wenn man das möchte. Aber es gibt einen Weg hinaus. Und das kann man wieder am besten anhand des eigenen Zeugnisses deutlich machen, dass man selbst in den dunklen Momenten seines Lebens nicht alleine ist. Dass in den Leiterfahrungen man sich getragen weiß, dass man selbst befreit wurde von Bösen, dass es da jemanden gibt, der es hell macht. Und so wird eine theologische Aussage gefüllt mit persönlichem Inhalt. Das zweite, die Vergebung der Sünden. Das ist ein Verkündigungsinhalt. Jemand will die Dinge wegnehmen, die belasten. Jemand will das wegnehmen, was Beziehung zerstört. Versöhnung wird möglich. Und das dritte, Anteil am Erbe der Heiligen. Ja, wenn Jesus ins Leben kommt, dann können wir davon Zeugnis geben, dass er uns rausholt aus der Einsamkeit und uns hineinstellt in eine Gemeinschaft von Christen. Ja, die persönliche Geschichte und der theologische Inhalt gehören zusammen, gerade in unserer heutigen Zeit. Wir merken, dass einfache Belehrungen über irgendwelche theologischen Konstrukte nicht wirklich weiterführen. Es soll authentisch sein, es soll irgendwie anfassbar werden. Und damit wir Zeugen sein können, müssen wir uns bewusst machen, was wir mit Gott erleben. Und was er mir daran gezeigt hat, was ich daran über ihn und über mich selbst gelernt habe. Und dafür brauche ich offene Augen, wenn Jesus wirkt und für das, was Jesus wirkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob dir das leicht fällt, jetzt spontan 3, 4 Situationen zu sagen, wo du sagst, boah, da hat Jesus in meinem Leben gewirkt. Ich erlebe eher, dass das schnell in Vergessenheit gerät. Und deshalb habe ich mal angefangen, mir so eine Liste zu machen, aufzuschreiben, wo habe ich wirklich Jesus in meinem Leben erlebt? Wo hat er gewirkt? Und die kann ich dann immer mal wieder mir vornehmen, auch so in Zeiten, wo ich irgendwie das Gefühl habe, boah, gerade ist nicht so viel. Und das kann mich daran erinnern. Ich möchte euch zwei Dinge, die auf dieser Liste stehen, mit euch teilen, wo ich erlebt habe, wie Gott Gebete erhört. Also wo ich gemerkt habe, ja, Gott ist real, er wirkt auch heute noch unter uns. Und zwar hat die eine Begebenheit mit meinem Cousin zu tun. Der hatte so eine Lebensphase, so um die Volljährigkeit herum. Da war der sehr viel so in der Partyszene unterwegs und ist dann eigentlich jeden Freitag und jeden Samstag sturzbesoffen nach Hause gekommen. Und meine Tante hatte voll die Krise, war kurz davor, ihn rauszuschmeißen. So, das war die Situation. Und ich habe irgendwie gedacht, naja, was soll man machen? Klar, ich kann mal versuchen, mit ihm zu reden, habe ich auch versucht, aber ich kann vor allem beten. Und dann habe ich angefangen zu beten. Naja, Gott, ich glaube, das Problem ist, dass er nicht die richtigen Freunde hat. Schenk ihm, dass er wieder mal in die christliche Jugendgruppe kommt und dann da richtige Freunde findet. So, ne? Also ich habe direkt schon einen Plan gemacht, den habe ich Gott dann auch mitgeteilt. Kann er dann ja auch so machen. Genau. Und das Witzige an der Geschichte ist, dass Gott schon dieses Gebet erhört hat, aber ein bisschen anders, als ich es erwartet habe. Es dauerte dann, glaube ich, nochmal so 3 Monate und dann kam er um die Ecke mit, ja, ich habe jetzt eine Freundin und die war Mennonitin. Ich weiß nicht, ob ihr Mennoniten kennt, die sind, was Regeln angeht, im Christentum nochmal ein bisschen strenger. Und die hat ihm ganz klar gesagt, naja, mein Lieber, also entweder du hörst auf zu trinken oder mit uns, das wird nichts. Was hat er gemacht? Aufgehört zu trinken und jetzt sind sie glücklich verheiratet. Und ich denke mir so, ja, witzig Gott, du hast Humor und du erhörst Gebete. Die andere Geschichte betrifft meinen Vater. Mein Vater ist Lehrer und ich würde sagen, ein etwas unglücklicher Lehrer. Also es gibt ja so, ja, ne, so eine Berufsüberdrüssigkeit vielleicht, so nach einer Zeit, wo man irgendwie das Gefühl hat, das, was ich irgendwie beibringe, das kommt nicht so wirklich an und eigentlich bin ich viel mehr, ja, ein Erzieher, als dass ich irgendwie noch wesentliche Inhalte verbreite. Und darunter leidet er schon. Und man muss dazu wissen, er ist an der Realschule, also was man hier vielleicht Oberschule dann nennen würde. Und da habe ich dann auch gedacht, ach, ich weiß, wie ich beten soll. Ich muss beten, dass er eine Stelle am Gymnasium findet. So, das war mein Gebet. Jesus, schenkt meinem Vater eine Stelle am Gymnasium. Ja, auch da wieder, Gott hat das Gebet erhört, aber doch anders, als ich es meinte. Nämlich hat er mein Vater noch mehr in die Verantwortung des Erziehers genommen und hat ihm eine Klassenleitung gegeben. Ihr müsst wissen, mein Vater hat 2 Nebenfächer, von daher hatte der noch nie vorher eine Klassenleitung. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Der hat auch Religion, also da ist ja noch nicht mal die ganze Klasse dann anwesend. Und seitdem er diese Klasse hat, ist er noch mal viel mehr gezwungen, sich auch mit den Schülern richtig auseinanderzusetzen, weil er jetzt eben noch mal in einer größeren Verantwortung ist. Und das hat schon auch nochmal was verändert in seinem, wie er auf seinen Beruf blickt. Und ja, auch das finde ich eine richtig coole Geschichte. Ja. Also was bezeugen wir? Wir bezeugen unsere Zugehörigkeit zu Jesus. Wir bezeugen, dass Jesus verändert, dass er Situationen verändert und dass deshalb es auch für andere Menschen möglich ist, dass Veränderung stattfindet. Veränderung hinaus aus Dunkelheit, hinaus aus Sünde, hinaus aus Einsamkeit, hinein ins Licht, hin zur Vergebung und in die Gemeinschaft. Also, wir sind alle als Zeugen berufen. Wir haben jetzt geklärt, was wir bezeugen. Und dann kann man sich natürlich noch fragen, wie bezeugen wir eigentlich? Also, was ist die Art und Weise, wie das am besten geht? Und auch hier können wir wieder von Paulus lernen, weil der passt seine Sprache an die Zuhörer an. Wir hatten das letzte Woche auch schon mit Friederike, ne, da auf dem Areopag, vor den Philosophen der Welt, da hat er natürlich ganz intelligente Sprache benutzt und auch mal seine Bildung gezeigt. So, ne? Das war der Ort dafür. Und hier merken wir auch wieder, wie er sich seinen Zuhörern anpasst. Er nutzt zum Beispiel ein griechisches Sprichwort, das ich hier auch wieder gelb markiert habe, das Also du wehrst dich vergeblich gegen den Stock, der dich antreibt, heißt das. Und ursprünglich war das bezogen auf Schafe. Also Schafe, die irgendwie von einer Weide auf die andere geführt wurden. Und dann gab es halt einen Stock, der dafür gesorgt hat, dass die Schafe auch den Weg gefunden haben, den sie gehen sollten. Und das ist auch der Sinn dieses Sprichworts. Also wenn ich sozusagen gar nicht anders kann, ne, als diesen Weg zu gehen, weil mich etwas lenkt und davon abhält. Man hat dann dieses Sprichwort auch relativ früh darauf übertragen, dass es sozusagen keinen Sinn macht, sich auch gegen eine Gottheit zu wehren. Also es macht sozusagen die Vergeblichkeit deutlich, dass Paulus überhaupt keine Chance hatte, sich gegen die Macht Gottes hier zu wehren. Und dieses Sprichwort, das wird den Hörern bekannt gewesen sein. Spannenderweise steht das so in Apostelgeschichte 9 nicht drin, also da, wo das erste Mal diese Begegnung einfach nur erzählt wird, sondern das kommt hier in dieser Rede vor einem Römer, einem griechisch gebildeten Menschen. Und dann gibt es noch persönliche Bezüge zu dem König, vor dem er hier redet. König Agrippa ist das ja, in dem Paulus nämlich auf den hohen Priester verweist, also in dessen Auftrag Paulus am Anfang unterwegs war. Weil König Agrippa hatte zu dieser Zeit die Macht, als König, als jüdischer König, die hohen Priester einzusetzen und war sozusagen dafür verantwortlich, wer der nächste hohe Priester wird. Und deshalb war Paulus ja indirekt, wenn er im Auftrag des hohen Priesters unterwegs war, im Auftrag von König Agrippa unterwegs. Er war also Teil der Oberschicht und da muss König Agrippa sich doch an den Kopf greifen und fragen, wieso ist er bereit, so etwas aufzugeben? Der hatte alle Privilegien, die irgendwie ja, gut waren und war gut gestellt. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass König Agrippa, wenn wir jetzt nochmal den Text ein bisschen weiterlesen würden, sagt, es fehlt nicht viel und du hättest aus mir einen Christen gemacht. Ne? Also das hat schon Wirkung auf den König Agrippa, was Paulus hier sagt. Also wie bezeugen wir? Naja, auch wieder auf mindestens zwei Arten und Weisen. Zum einen durch unsere Worte. So wie Paulus Hörer angepasst, indem wir Bilder und Worte verwenden, indem wir in der Sprache reden, die die Menschen verstehen. Und indem wir Identifikation schaffen mit ihnen. Und wie können wir Identifikation schaffen und in der Sprache der Leute reden? Naja, indem wir mit ihnen in Beziehung sind, indem wir ihnen überhaupt erstmal zugehört haben, indem wir wissen, was sie bewegt, was auch die Dinge sind, die sie interessieren. Also zuallererst steht das Zuhören und den anderen kennenlernen. Und dann natürlich auch das Gebet. Das Gebet für diese Person in der Vorbereitung, wenn ich in so einer Beziehung unterwegs bin. Also das Gebet für die Menschen, mit denen ich in Beziehung stehe. Dann vielleicht sogar auch das Gebet während eines Gesprächs, da mit Gott im Kontakt zu sein und dann auch im Nachhinein, dass Gott das, was wir bezeugen und wie wir reden, gebraucht. Und ich habe eben schon gesagt, in unserer Zeit ist es wichtig, dass wir dabei authentisch sind, dass wir auch von uns erzählen, dass wir vielleicht auch davon erzählen, was uns nicht so gut gelungen ist. Es braucht nicht unbedingt eine theologische Belehrung, aber es braucht die persönliche Geschichte, die von der eigenen Veränderung erzählt. Und das andere, wie können wir bezeugen? Durch unser Tun, indem wir anderen helfen, indem wir mit anpacken, indem wir uns Zeit für sie nehmen, gerade in einer Welt, die voll ist von Hektik und auch indem wir nicht in das gleiche Horn blasen, in das die Welt bläst, nicht auch uns in Hoffnungslosigkeit und Depression verstricken, sondern Hoffnung verbreiten, Hoffnung durch unser Zeugnis. Und auch wenn wir bereit sind, Dinge aufzugeben um Gottes Willen, so wie wir es bei Paulus ja auch gesehen haben, dann kann das auch dazu führen, dass Menschen ins Fragen kommen. Dann kann das Gespräche eröffnen. Auch dazu noch eine ganz kurze Geschichte von mir. Ich habe bei meiner alten Schule gab es so ein Projekt, das hieß Meet the Exes. Also da konnten ehemalige Schüler kommen und haben so ein bisschen von ihren Erfahrungen mit Studium und was sie so seit dem Abitur gemacht haben, erzählt. Und ich wurde angefragt und dachte erst so, was soll ich da? Also wer interessiert sich denn für Theologie? Und keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, dass ich da hinfahre. Und bin dann doch hingefahren, weil ich irgendwie auch dachte, oh, ich war schon lange nicht mehr in meiner alten Schule und dann sieht man vielleicht auch mal die Lehrer wieder und so. Und ich war erstaunt, wie viele Leute, also die aktiven Schüler hatten die Möglichkeit, sich so die Lebensläufe anzugucken und dann zu entscheiden, zu wem gehe ich hin und mit wem unterhalte ich mal. Und ich war erstaunt, wie viele Leute sich für mich angemeldet hatten. Und ich war so, hä, also was ist denn so spannend? Und dann dachte ich, ja, okay, die sind bestimmt nicht wegen Theologie gekommen, sondern weil ich mal Chemie studiert habe und dann erzähle ich dir ein bisschen von Chemie. War auch so, es gab manche, die sich für Chemie interessiert haben. Es gab sogar auch eine Person, die sich für Theologie interessiert hat. Aber die meisten Leute sind gekommen, weil ich von Chemie zu Theologie gewechselt habe. Und die haben gefragt, wieso machst du das? Wieso hast du das gemacht? Wieso kommst du von so einem sicheren Job und gehst dann, ja, zu irgendwas, was wir gefühlt noch nicht mal kennen, so. Und ich war dann direkt bei Jesus. Ich konnte einfach sagen, naja, weil es Dinge und Prioritäten in meinem Leben gibt, die sind wichtiger als Geld. Und das ist, ja, Jesus. So, ne? Das ja, war wirklich eine coole Erfahrung. Also, wir sind Zeugen in Wort und Tat, indem wir offen bekennen und leben. Und indem wir uns vor allem auf andere einlassen. Noch einmal zurück ins Gericht. Auch wenn ich als Zeuge geladen bin, ist das ja nur etwas bedingt Freiwilliges. Es ist meine Bürgerpflicht, auszusagen. Ich würde sagen, ein bisschen so ist es auch bei Christen. Es geht jetzt nicht um Druck, aber es gehört einfach dazu, wenn ich Christ bin, Zeuge zu sein. Und ich will es nochmal sagen, die Relevanz des Zeugen ist nicht zu unterschätzen. Ja, er ist nicht dafür verantwortlich zu verurteilen oder freizusprechen. Aber das, was er sagt, das, was er bezeugt, das kann der entscheidende Grund sein dafür, dass jemand freispricht oder verurteilt. Und auch Falschaussagen haben viel Macht. Deshalb ist es wichtig, authentisch zu sein. Wir können entscheidend sein. Unser Zeugnis kann entscheidend sein. Und um das jetzt einmal ganz praktisch werden zu lassen, würde ich euch bitten, dass ihr euch jetzt mal zu eurem Nachbarn zuwendet und dem einfach mal erzählt, was ihr in der letzten Woche mit Jesus erlebt habt. Jeder so eine Minute. Ja, also genau, das machen wir jetzt mal ganz praktisch. Also rückt ein bisschen zusammen und schießt los.